Deutschlandfunk, Information und Musik.
Bis vor ein, zwei Wochen war unsere Gesellschaft davon geprägt, dass alles 24/7 verfügbar war. Mal eben eine Reise auf die Malediven buchen, alles bestellen, jederzeit alles kaufen können, auch Klopapier, oder einfach irgendwo hinfahren. Das Ganze durchdrungen von der Idee permanenten Wachstums und permanenter Kontrolle über das eigene Leben, die Natur, die Umwelt. Doch diese Verfügbarkeit, diese Kontrolle, die ist jetzt passé. Was das Verschwinden der Kontrolle, der Einbruch des Unverfügbaren mit uns macht, wie Menschen mit dem Stillstand umgehen, ja, und welche Chance vielleicht auch in der Zwangsentschleunigung steckt, darüber hat sich der Soziologe Hartmut Rosa schon vor der Corona-Krise Gedanken gemacht. Unter anderem in seinem letzten Buch Unverfügbarkeit von 2018. Herr Rosa, wie hat Sie diese erste Woche im Zeichen der Unverfügbarkeit von Sozialkontakten, von Konsumgütern und auch von gewissen Freiheiten verändert, so ganz persönlich?
Ich finde, das ist schon eine ganz erstaunliche Erfahrung. Also das ist mir eigentlich noch nie passiert. Ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, dass sich mein Kalender sozusagen vorzu geleert hat. Also überall sind Termine verschwunden, weil normalerweise passiert immer das Gegenteil. Jede Lücke wird voll und da sind plötzlich immer größere Lücken entstanden. Die gehen jetzt schon bis in den Sommer hinein. Und eigentlich dachte ich schon auf der Grundlage meiner Theorie, dass sich das eigentlich gut anfühlen müsste. Ich bin ja nicht schuld daran, dass da plötzlich riesige Zeiträume entstehen. Aber de facto fühlt es sich irgendwie nicht wirklich großartig an. Einerseits natürlich, weil da damit eine gewisse Beunruhigung einhergeht und andererseits auch, weil die Art und Weise, das, was wir Soziologen Habitus nennen, dieses Gefühl, dass man doch eigentlich ganz viel tun müsste, natürlich immer noch da ist.
Diese Zeit ist ja geprägt einerseits durch ein komplettes außer Kontrolle geraten, Alltagsroutinen, Sie haben die Kalendersituation ja gerade geschildert, werden unterbrochen. Auf der anderen Seite gibt es ein massives Kontrollieren durch den Staat. Wie wirkt sich das auf die Gesellschaft aus?
Das ist noch ganz eigentlich unvorhersagbar, was dabei herauskommt, also ökonomisch, aber auch sozial und auch kulturell, weil das ja wirklich eine historisch einzigartige Situation ist. Wir haben, ich würde wirklich sagen, die letzten 250 Jahre eigentlich in einem System gelebt, das permanent auf Dynamisierung, auf einen Zuwachs an Reichweite, an Verfügbarkeit, aber auch wirklich an Zuwachs, an Tempo ausgelegt war. Und jetzt ist es so, als würden wir riesige Bremsen anlegen und die legen wir ja tatsächlich eigentlich selber an. Es ist ja nicht das Virus unmittelbar, was uns die Flugzeuge vom Himmel holt, sondern es sind politische Regulierungen tatsächlich. Es ist höchst erstaunlich, wie schnell und eigentlich doch reibungslos das geht. Also eigentlich hätten wir ja gedacht, diese Maschine kann man nicht anhalten im Zuge der Klimawandeldiskussion. Ist ja immer wieder das beobachtet worden, dass alle guten Vorsätze und alle Diskussionen offenbar nichts nützen. Die Zahl der Flugreisen nimmt zu, die Zahl der Lastwagen auf den Straßen nimmt zu, der Autos. Das schien wie ein Naturgesetz. Und jetzt ist innerhalb von wirklich ganz kurzer Zeit da ganz, ganz viel zum Stillstand gekommen, bis zu 95% Reduktion des Flugverkehrs zum Beispiel. Das ist historisch einzigartig und einmalig und ich glaube, es wäre definitiv zu früh, wenn man schon wissen wollen möchte, was dabei am Ende herauskommt.
Aber was bedeutet das für den einzelnen Bürger? Also für den Bürger ist es ja eine Zwangsentschleunigung, auch wenn die Politik es entschieden hat. Was prognostizieren Sie da?
Also es ist ja definitiv so, dass es nicht irgendwie bessere Einsicht war oder so, sondern dass es wirklich Zwangsentschleunigung ist. Also wir sind nicht aufgrund einer kulturellen Veränderung oder einer neuen Idee gelingenden Lebens entschleunigt, sondern aufgrund der inzwischen ziemlich harter auch politischer Vorgaben. Und da bin ich ein bisschen gespannt und auch besorgt, wie lange das gut geht. Also momentan ist es irgendwie auch noch ein bisschen, ist ja fast so was wie ein Abenteuer, ein gesellschaftliches Experiment. Aber ich gehe davon aus oder ich fürchte, dass je länger das anhält, umso stärker werden auch die Schattenseiten spürbar werden. Also erstens, weil man eben auf die eigenen vier Wände, auf den Nahbereich gezwungen ist und zweitens, weil halt ganz viele Dinge dann wirklich zum Erliegen kommen, die uns auch wirklich wichtig wären oder wichtig sind. Ich meine, was man jetzt in der Wahrnehmung des einzelnen Bürgers sehen kann, ist eigentlich die Umdrehung des Prinzips einer Vergrößerung von Weltreichweite. Also wir haben als Einzelne und als Kultur sind wir darauf angelegt, mehr Welt in Reichweite zu bringen, also in physische Reichweite. Wir wollen da hinfahren, aber eben auch in der Erreichbarkeit. Ich will zu dem Konzert, in jenes Museum oder so. Und im Moment erleben wir alle eine radikale Verkürzung von Reichweite. Also die räumliche Reichweite geht nur noch ums Haus rum oder um die Wohnung und ist sogar darauf beschränkt. Und auch zeitlich können wir ja gar nicht mehr in die Zukunft denken. Keiner weiß, was morgen sein wird oder was übermorgen sein wird. Und das verändert eigentlich auch unsere Wahrnehmung des in der Weltseins. Ich glaube übrigens auch, dass es zu einer Spaltung kommt zwischen dem digitalen Leben und der digitalen Welt, die ja weiterhin rast, super hoch belastet ist, und einer totalen physischen Entschleunigung.
Vor 20, 25 Jahren wäre eine solche Entwicklung ohne das Digitale ja noch viel radikaler gewesen wahrscheinlich.
Ja, allerdings, wobei, ja, also das ist wirklich ganz interessant. Also ich glaube, die Spaltung zwischen rasender digitaler Welt und stillstehender physischer Welt, die so ein klein bisschen tendenziell vielleicht auch schon vorher beobachtbar war, die radikalisiert sich jetzt und die wäre in der Tat selbst vor 20 Jahren so noch nicht denkbar gewesen. Und das bedeutet natürlich, dass wir nicht so abgehängt und isoliert sind, wie wir es wären, wenn wir die digitalen Verbindungen nicht hätten. Dann wäre das in vielerlei Hinsicht natürlich noch schlimmer, weil jetzt tatsächlich Menschen in Wohnungen sitzen, wenn sie nicht gerade da sind, wo sie gut sozial eingebettet sind, dann fühlen sie sich jetzt natürlich enorm einsam, gerade auch Menschen, die im Ausland sind zum Beispiel. Und da ist natürlich die Möglichkeit, Verbindung zu halten über Skype oder über andere Medien, ist da natürlich im Moment höchst segensreich.
Herr Rosa, Sie sagen in Ihrem Buch, je mehr wir die Welt um uns herum verfügbar machen, desto radikaler kann die Unverfügbarkeit zurückkehren. Sie sprechen da sogar von der Rückkehr der Unverfügbarkeit als Monster. Ist dieses Monster jetzt da?
Das würde ich tatsächlich so interpretieren. Also die These, die ich dann im Buch entwickelt habe, ist zu sagen, unser Versuch, Welt verfügbar zu machen im Sinne von wissenschaftlich erkennbar, technisch beherrschbar, politisch regulierbar, auch versicherungstechnisch einholbar, dieser Versuch schafft sozusagen hinterrücks entstehende monströse Unverfügbarkeit. Und ich glaube, sowas können wir jetzt wirklich beobachten, weil dieser Virus sich eben rasend schnell über die ganze Erde verbreitet und er ist in jeder Hinsicht eigentlich noch unverfügbar. Wir haben ihn wissenschaftlich nicht im Griff, wir können ihn politisch nicht regulieren, wir haben ihn in seinen ökonomischen Konsequenzen nicht zugänglich, nicht verfügbar und wir haben ihn ja auch in unserer unmittelbaren Erfahrung nicht verfügbar. Wir können ihn nicht sehen, nicht hören, nicht riechen, nicht schmecken, was dazu führt, dass die Welt tatsächlich eine monströse Gestalt annimmt. Ich weiß nicht, ob da was in der Luft ist, das gefährlich ist, wenn ich es einatme oder ob der Mensch, der dort vorbeigeht und hustet, vielleicht für mich eine tödliche Gefahr bedeutet oder ob der Türgriff da etwas enthält, was mich schädigen kann. Da nimmt Welt eine bedrohliche Form von Unverfügbarkeit an, die in der Tat so eine Art von monströser Gestalt hat. Und wir reagieren ja eigentlich auch in gewisser Weise vorhersagbar darauf. Wir möchten es nämlich wieder verfügbar machen mit allen Mitteln. Das ist, finde ich, vielleicht das Bemerkenswerteste, dass wir wirklich da bereit sind, sehr radikal weit zu gehen, wie wir das 250 Jahre lang nicht getan hätten, um das Ding in den Griff zu kriegen, also verfügbar zu machen.
Ist der Hamsterwahn der Deutschen vielleicht auch so zu erklären, also dass man diese Unverfügbarkeit einfach nicht hinnehmen will?
Das ist, glaube ich, definitiv so. Also hatte er genau diese Struktur oder diese Funktion, dass man sicherstellen will, dass man Dinge auch morgen noch verfügbar hat. Also angefangen von berühmten Klopapier bis zu Nudeln und Mehl. Ich will sicherstellen, dass ich auch in zwei Wochen noch genügend davon vorrätig habe. Also wir sind bisher davon ausgegangen, dass die Dinge verfügbar sind, weil ich sie jederzeit im Geschäft kaufen kann. Jetzt kommen uns daran plötzlich Zweifel, ob das Geschäft noch aufhaben wird, ob ich raus kann, ob es noch Dinge vorrätig haben wird. Jetzt möchten wir sie zu Hause möglichst lange verfügbar machen. Diese Grundhaltung, dass Welt und Leben verfügbar sein soll, geben wir natürlich nicht so schnell auf.
Wie schwierig ist es für die Menschen, damit klarzukommen langfristig?
Ja, also ich glaube, da ist die richtig spannende Frage, wie das langfristig sein wird. Also,
oder mittelfristig vielleicht.
Ja, weil, erstmal glaube ich, ist es natürlich schwierig für uns damit umzugehen, wenngleich man auch sehen kann, dass da so ein bisschen, also es steht ja schon auch zum Glück sowas wie ein neuer Kollektivgeist und auch so vielleicht neue Formen sozialer Verbindung. Aber in mancher Hinsicht erinnert es mich ein bisschen an die Geschichte mit der Flüchtlingskrise, wo ja zuerst auch 2015 eine große Welle von Solidarität und Willkommen Kultur erstmal entstanden ist. Und die Frage ist, ob das nachhaltig sein kann. Und ich denke, dass es die Chance dazu bestimmt gibt. Also diese veränderte Wahrnehmung ist ja auch wirklich eine veränderte Wahrnehmung des Nahbereichs. Also weil meine Weltreichweite radikal verkürzt ist, fange ich plötzlich wieder an, auf das zu achten, was sich um mich herum tut. Bis hin, dass man Blumen wieder wahrnimmt und Bäume, die jetzt gerade sozusagen anfangen zu erwachen und auch die Nachbarn auf dem Balkon zum Beispiel plötzlich wieder sieht. Und es ist durchaus denkbar, dass da das, was ich als Resonanzhaltung beschreibe, sich auch wirklich wieder in unseren Alltag sozusagen zurückentwickeln kann. Eine andere Form der Wahrnehmung, des Inkontakttretens, nicht nur mit anderen, übrigens auch mit uns selber, mit unserem eigenen Körper, mit unserer Erinnerung. Vielleicht lesen wir Tagebücher oder alte Briefe oder so etwas. Und es kann gut sein, dass damit eine neue Art von Sozialität und eine neue Art von Weltbeziehung sich entwickelt, aus der durchaus auch langfristig Positives entsteht.
Das heißt, Sie haben schon die Hoffnung, dass wir als Gesellschaft gestärkt aus dieser Krise des Verfügbarseins, der Verfügbarkeit herauskommen können.
Also ich denke, dass es ganz, ganz schwer vorhersagbar ist, weil im Prinzip ist es natürlich so, dass die institutionelle Realität dieser Gesellschaft weiterhin eine ist, die praktisch auf dem beruht, was ich dynamische Stabilisierung nenne. Wir können unsere Arbeitsplätze, unsere Firmen, unser wirtschaftliches System, aber darüber vermittelt auch das Rentensystem, das Gesundheitssystem, das Bildungssystem nur durch permanente Steigerung erhalten. Und diese Logik, dass man das Bestehende nur durch permanenten Zuwachs, durch Beschleunigung erhalten kann, die ist ja nicht einfach außer Kraft gesetzt. Das heißt, in der Art und Weise, wie unsere Institutionen, unsere Wirtschaft im Moment funktionieren, werden wir massive Probleme kriegen, ökonomische Probleme, die sich ja auch schon abzeichnen. Und die spannende Frage ist jetzt, was passiert dann daraus? Was entwickelt sich daraus? Werden wir einfach so schnell wie möglich wieder versuchen, in den ursprünglichen Zustand zurückzukehren, was gut möglich ist? Oder werden wir Erfahrungen machen, die sagen, nee, es geht auch anders. Es ist offensichtlich doch möglich, auch anders in der Welt zu sein, ohne jedes Jahr mehr zu reisen, mehr zu bewegen, mehr zu kaufen. Ich traue mir im Moment nicht zu sagen, das eine oder das andere wird passieren. Aber ich glaube, wenn man an Dinge wie Klimawandel oder so denkt, dann sollten wir versuchen, die Chance zu nutzen, da wirklich auch auf einen grundlegenden, auch institutionellen Wandel zu zielen.
Zeigt denn diese aktuelle Krise auch eine generelle Schwächen der postmodernen Gesellschaft auf?
Ich glaube, dass man das sagen kann in mehreren Hinsichten. Also erstens mal natürlich, dass der globale Vernetzungen und globale Abhängigkeiten auch mit Problemen einhergehen, glaube ich, das kann man sehr gut sagen. Und auch, dass es ohnehin schon schwierig ist, permanenten Zuwachs, permanente Dynamisierung aufrechtzuerhalten. Und es zeigt die Supervulnerabilität ökonomisch, politisch, technisch und eben den Blick auf Krankheiten dieser Gesellschaft auf und zeigt auch, dass dann die globale Solidarität offensichtlich noch nicht so weit fortgeschritten ist, wie sie vielleicht sein sollte. Aber ich glaube, sie wirft noch ein grundlegenderes Problem auf, dass nämlich unser Versuch, Welt komplett verfügbar zu machen, unter Kontrolle zu kriegen, also politisch, rechtlich, medizinisch, technisch, ökonomisch Dinge absolut berechenbar, beherrschbar, vorhersagbar zu machen, dass dieser Versuch, wie gesagt, monströse Unverfügbarkeit gebiert. Das sieht man auch in anderen Bereichen, zum Beispiel der Versuch, Atomkraft zu nutzen, also ins Innere der Materie vorzudringen, ist eine gewaltige Ausdehnung von Weltreichweite, von Verfügbarkeit und hat auch monströse Nebeneffekte, nämlich wenn so ein Atomkraftwerk explodiert, wird es genauso ein monströses Ding der Unverfügbarkeit. Und vielleicht können wir diese Dialektik sozusagen des Versuchs, alles in den Griff und unter Kontrolle zu kriegen und der Umschlag, vielleicht können wir daraus was lernen und dann das, was ich Weltbeziehungen nenne, grundlegend nochmal verändern oder überarbeiten.
Nicht alles ist schlecht in der Corona-Krise. Sie bietet auch die Chance, neu über unser Verhältnis zur Um- und Mitwelt nachzudenken, sagt der Soziologe Hartmut Rosa, Autor des Buches Unverfügbarkeit.